Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um die Grünen. Die stellen nämlich in Baden-Württemberg kaum Bürgermeister und das wollen sie ändern. Es geht um Reis, der in Brandenburg angebaut wird, und um einen Holocaust-Überlebenden aus der Ukraine, der in Hannover Schutz sucht vor dem russischen Angriffskrieg. Herzlich willkommen. Eigentlich ist Sonneberg im Süden Thüringens für sein Spielzeug bekannt, für Puppen, Teddys und andere Plüschtiere. Das war schon in der DDR so, aber auch schon lange davor. Heute ist hier die Porzellanindustrie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und die Kunststoffverarbeitung. 4000 Unternehmen haben sich inzwischen angesiedelt und seit vergangenem Jahr auch ein renommiertes Institut, das Wasserstofftechnologien entwickelt und erprobt. Arbeit gibt es also genug. Und abgehängt ist auch keiner. Und trotzdem macht Sonneberg derzeit vor allem Schlagzeilen wegen seiner Landratswahl. Da hat die AfD am kommenden Sonntag nämlich gute Chancen, die Stichwahl gegen die CDU für sich zu entscheiden. Warum das so ist, erzählt Ihnen jetzt unser Landeskorrespondent Henry Bernhard.
Falco Grab ist der Kreisvorsitzende der AfD in Sonneberg. Jetzt baut er den Wahlkampfstand in der Innenstadt auf. Ein blaues Partyzelt mit AfD-Logo. Ein Tisch mit blauem Überzug, ein paar Kolis, Flyer, Einkaufschips. Als das Zelt steht, steht auch schon das erste Paar am Tisch, Ende 50. Falco Grab fängt an zu schimpfen über eine seit Jahren gesperrte Straße.
Entweder ein Baustellenabschnitt ist immer auf oder immer zu. Fährst du auf der Stehe nicht, du hast die Ampel, ist rechts die Brücke gebrochen oder der Rang hinuntergebrochen. Dann fährst du auf Lauscher, dann musst du über den Köppler vor. So, das ist, ich weiß gar nicht, wie viel Jahr ist das schon gesperrt. Da macht selbst der Penny zu. So, und dann muss das so eine Stadtentwicklung, das ist doch Wahnsinn.
Sonneberg liegt südlich des Thüringer Waldes, hinterm Berg, von der Landeshauptstadt Erfurt aus gesehen. Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit liegt meist deutlich unter 5%. Die Firmen beschäftigen sehr viele Leiharbeiter aus Osteuropa, weil einheimische Arbeitskräfte fehlen. Falco Grabs Zuhörer am Wahlkampfstand sind Motorradfahrer. Er gibt Streckentipps.
Der fährt ja hinten in teuren Grundnauf und Schalkau.
Wunderbar, oder?
Na, das ist eine wunderbare Gegend.
Ja, ja.
Nur das Problem, guckst du weiter rechts, haben so einen Wald niedergemacht. Ich habe als kleines Kind jeden doch Wald gesehen. Die haben alles weggeholzt, gnadenlos.
Sieht doch alles kahl.
Eine Rentnerin mischt sich ein.
Ihr braucht doch bloß mal nur einen Bahnhof. Jeden Tag fahren die Züge weg. Hunderte Festmeter Holz. Das ist doch nicht normal. Ne? Dann schreien sie hier Umweltschutz und all so ein Zeug. Wenn da mal richtige Katastrophe kommt, der Berg kommt doch runter.
Trockenheit, der Borkenkäfer. Der Thüringer Wald wird an vielen Stellen seinem Namen nicht mehr gerecht. Vor allem die Fichte ist mancherorts fast ausgestorben.
Der Berg rutscht doch ab und die Wälder halten doch das auf, meiner Meinung nach.
Über Gründe für das Waldsterben will sie nicht spekulieren, aber sie erwartet sich eine Besserung durch die AfD.
Ja, es ändert sich im Moment gar nichts. Jeder verspricht, wir machen alles Schöne, wir machen die Schöne, wir machen das Schöne. Ist doch egal, welche Partei. Aber irgendwann muss sich was ändern.
Was soll sich genau ändern?
Für mich ist es wichtig, dass sich was ändert für die älteren Leute, für die Jugend, allgemein.
Was heißt denn was ändern? Das
ist, also na, was ändern? Für die alten Leute was, damit sie wieder Spaß am Leben haben. Wir haben für die Jugend was, dass sie wieder Spaß. Sie haben keine Freizeiten, was sie machen können. Ist doch kein Wunder, wenn die nur noch Blödsinn im Kopf haben. Na? Und da sucht sie halt die neue Hoffnung. Und ich habe wirklich große Hoffnung auf ihn jetzt.
Ne? Er ist gerade am Wahlstand angekommen. Robert Sesselmann, 50 Jahre alt, ein Rechtsanwalt, hier aufgewachsen. Seit 2019 für die AfD im Thüringer Landtag. Sein Büromitarbeiter hatte den Reporter noch rüde am Telefon abgefertigt. Der Kandidat gebe keine Interviews. Bitte keine weiteren Anrufe. Sesselmann selbst kommt freundlich daher, bodenständig konservativ. Sicher könne man reden, aber keine Fragen zu Höcke oder dem Faschismus.
Sie können als Landkreis nur existieren, wenn sie finanziell solide aufgestellt sind. Also wenn die Einnahme-Ausgabensituation solide ist und nicht wie jetzt derzeit gekennzeichnet, dadurch, dass auf der Ausgabensituation Kassenkredite vonnöten sind und zusätzlich noch Kredite extern wie intern aufgenommen werden müssen. Das ist das, was nicht gut ist für den Kreis. Und genau das ist unser Ansatz.
Nichts davon steht auf den AfD-Wahlplakaten im Landkreis. Dort heißt es, Euro abschaffen, Grenzen schließen, Frauen vor dem Islam schützen, Rundfunkbeiträge abschaffen. Gegen Windräder, für Diesel. Gegen Sanktionen für billiges Gas aus Russland. Alle Themen außerhalb der Kompetenzen eines Landrats.
Nein, das ist genau das, was wir nicht gemacht haben mit furztrockenen mit staubtrockenen Themen wie kommunalen Finanzausgleich oder mit Kreisumlage zu agieren. Aber diese Themenbereiche, die jetzt konkret hier vor Ort sind, die interessieren die Leute nicht. Die Leute, die sie auf der Straße treffen, die interessiert, wie geht es denn jetzt weiter mit den Russland-Sanktionen? Was wird mit unserer Energie? Ist die Energiesicherheit für Handwerksbetriebe, für kleine Unternehmen gesichert, die nicht einfach mal ins Ausland können? Und ich glaube, es ist für mich wichtig, dann in diesem Gremium zu sein, wenn ich gewählt bin, und dann kann ich Anträge stellen. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere Antrag auch von uns dort im Landkreistag Gehör finden wird.
Der Landkreis als Bühne für die Landespolitik. In einem Deutschland, das er selbst auf Montagsdemos als Marionettenstaat der USA bezeichnet. In einem Deutschland, das Oppositionellen angeblich mit dem Tode droht.
Es könnte der Schlüssel sein zum Öffnen der großen Tür. Also die erfolgreiche Arbeit, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der AfD bringt vielleicht auch die großen Politiker von Land und Bund mal auf die Idee, über Koalition nachzudenken.
Die befragten Sonneberger sind so gespalten wie das Wahlergebnis des ersten Wahlgangs. Als knapp die Hälfte für den AfD-Mann Robert Sesselmann stimmten, die andere Hälfte verteilte sich auf die anderen drei Kandidaten.
Ich will das, was richtig ist. Man muss auch sehen, was die Menschen halt langsam wollen oder was halt die letzten Jahre passiert ist. Und jetzt ist klar, dass dann halt irgendwas anderes gesucht wird. Im Kreis müssen wir erstmal mehr an unsere Leute denken. Müsste hier mal ein bisschen was gemacht werden. Auf Spielplätzen, Schulen, Kindereinrichtungen, Kindertagesstätten. Also da gibt es noch genug zu tun, wo erstmal von unten her angefangen werden muss und wo wirklich bei uns hier genug zu tun ist.
Also nicht die AfD. Aufgrund von Beruf kenne ich ja solche unterwanderten Vereinigungen. Und deswegen bin ich nicht dafür.
Was ist das für ein Beruf?
Ich bin bei der Bundeswehr. Also ich kann auch die andere Seite verstehen, ne? Aber ich glaube, die hinterfragen nicht so wirklich, was mit der Partei da so los ist.
Angenommen, Robert Sesselmann gewinnt, meinen Sie, dass das den Landkreis nachhaltig ändern wird?
Also ich denke, dazu ist der Landrat noch ein zu kleines Licht, aber ich denke, es wird eine Welle schlagen und es wird viele Signale an die anderen Wahlkreise geben, dass die sehen, aha, es funktioniert und dann, ich denke, es wird dann auch irgendwann in der Regierung oben weiter ankommen.
AfD ist mir dann doch zu extrem wieder. Naja, wir haben Türken in der Familie. Zwar mein Stiefvater, aber...
Das heißt, Sie wählen die CDU?
Ich will gar nicht, weil die machen alle dieselbe Scheiße. So müssen wir am Termin. So
dann haben wir noch einen Karton.
Hast du jetzt noch Beutel, sonst hole ich meine.
Du musst aber holen.
Ein Parkplatz vor einem Supermarkt in Schalkau nahe Sonneberg. Der CDU-Landratskandidat Jürgen Köpper trifft Helfer von der Jungen Union, die mit ihm Haustürwahlkampf machen wollen.
Ich würde vorschlagen, dass ich mit Volgo die Siedlung am Berg mache. Wäre das okay?
Köpper wirkt angespannt. Er vertritt seit 2 Jahren als erster Beigeordneter den erkrankten Landrat. Aber der Fast-Amtsbonus hat nicht ausgereicht. Mit Befremden sieht er die AfD-Wahlplakate.
Ja, ich sage immer, es werden die Leute dort irgendwo schon an der Nase durch die Magnesie geführt, weil das sind wirklich nur bundespolitische Themen und Themen, die er als Landrat nicht lösen kann. Er ist nicht dafür zuständig, irgendwelche Grenzen zu schließen. Welche Grenzen wollen wir schließen? Die zu Bayern, das ist das Nachbarbundesland. Ich werde einen Teufel tun, Grenzen nach Bayern zu schließen.
Gern nimmt er die Unterstützung von SPD, Linken, Grünen und FDP an, die Wahlempfehlungen für ihn ausgesprochen haben. Auf Wahlkämpfer aus Berlin aber verzichtet er gern.
Na durchweg, was für mich absolut negativ war in dieser Wahlkampfzeit, waren beispielsweise die ganzen Probleme, die das Gebäudeenergiegesetz mit sich gebracht haben oder die ewigen Diskussionen um die Krankenhausfinanzierung. Das bewegt die Menschen hier in der Region schon, ne? Und diese ganze Verbotspolitik, die von Berlin betrieben wird, das ist nicht gut. Das vergiftet das Klima insgesamt und lässt auch das Vertrauen in die Politik schwinden.
Am kommenden Sonntag sind Landratswahlen in Sonneberg und die AfD hat gute Chancen, die Stichwahl für sich zu entscheiden. Henry Bernhard berichtete. Obwohl in Baden-Württemberg die Grünen seit 12 Jahren den Ministerpräsidenten stellen und bei Landtags- und auch bei Bundestagswahlen gut abschneiden, sieht es im Kommunalen mau aus. Besonders Bürgermeister abseits der Städte sind Mangelware. Deshalb wollen die Grünen im Ländle jetzt beweisen, dass sie auch dieses politische Amt durchaus können. Sie haben ein Konzept erarbeitet, das Parteimitgliedern schmackhaft machen soll, ein Amt im Kommunalen zu übernehmen. Ob das klappt? Katharina Thoms hat sich das mal in Oberschwaben angeschaut.
Ina Schulz schiebt das Plakat mit ihrem Gesicht darauf wieder ein Stückchen höher den Laternenmast herauf.
Fackelt, hat Platz und ist Präsenz.
Ihre letzten Tage im Bürgermeisterinnenwahlkampf. Die resolute Rothaarige mit der Brille checkt nochmal ihre Plakate in allen 28 Teilorten von Ostrach in Oberschwaben, nicht weit vom Bodensee in Baden-Württemberg. Da will Ina Schulz am Sonntag Rathauschefin werden.
Also Bürgermeisterin möchte ich werden, ich glaube, seitdem ich denken kann. Meine Oma war ja 30 Jahre Bürgermeisterin. Als die dann gestorben ist, war mir klar, hey, die hat Dinge getan, die einfach den Menschen direkt spürbar sind.
Ihre Oma war in Thüringen Bürgermeisterin, zu DDR-Zeiten als SED-Mitglied, nach der Wende noch fast 10 Jahre parteilose Bürgermeisterin. Ina Schulz ist seit 10 Jahren Grünen-Mitglied. Die letzte Woche ist voller Termine, Firmenbesuche und Haustürwahlkampf.
Am Sonntag ist der Bürgermeisterwahl.
Es geht um Kindergartengebühren und Tempo 30, um Wirtschaftsförderung und Funklöcher.
Also für Ostrach ist total wichtig, dass wir den Anschluss an die Welt halt behalten. Der Breitbandanschluss und die Internetversorgung ist einfach Grundvoraussetzung dafür, ja. Und das Leben auf dem Land auch zu sichern.
Die 44-jährige Betriebswirtin kommt aus Thüringen, lebt aber schon seit 25 Jahren in Oberschwaben und hat ihre Bürgermeisterinnenbewerbung gut und lange vorbereitet. Ungewöhnlich, denn Frauen zeigen immer noch viel seltener Interesse an dem Amt. In der 7000-Einwohner-Gemeinde Ostrach treten immerhin 4 Kandidatinnen an. Noch ungewöhnlicher aber, Ina Schulz ist bei den Grünen.
Jeder und jede Bürgermeisterin braucht da schon ein Stück weit politisches Netzwerk. Das bringe ich mit, aber ich werbe nicht damit, weil ich einfach zeigen möchte, hey, die Menschen hier sind wichtig.
Im Wahlkampf wirbt sie deshalb als unabhängige Kandidatin für sich. Aber Ina Schulz macht kein Geheimnis daraus, dass sie für eine grünen Landtagsabgeordnete arbeitet. Obwohl die Grünen in Baden-Württemberg schon seit 12 Jahren an der Regierung sind, einen der beliebtesten Ministerpräsidenten stellen und auch bei Bundestagswahlen gut abschneiden, in den Rathäusern kommen sie so gut wie nicht vor.
Ich glaube tatsächlich, weil das bisher nicht so zur DNA auch dieser Partei gehört hat,
sagt Lena Schwelling. Sie ist Co-Vorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg. Ein bisschen war die Partei auch erfolgsverwöhnt und dachte sich, mit dem Erfolg auf Landesebene kommt automatisch auch der in der Kommune. In ein paar Großstädten regiert man ja, aber niemand in der Partei hat sich strategisch darum gekümmert.
Natürlich, man kommt nicht zu den Grünen, weil man irgendwie sich für Müllgebühren interessiert, sondern weil man die Welt retten will, weil man die ganz großen Räder drehen will. Im Vergleich zu anderen Parteien braucht es noch sehr viel Werbung dafür, dass das eben ein ganz entscheidender Gestaltungsberuf ist, gerade für diejenigen, die Politik auch sich hauptberuflich vorstellen können.
Die Partei hat jetzt eine Beraterstelle geschaffen. Wer überlegt, Bürgermeisterin zu werden, kann sich melden. Ein Handbuch vermittelt die Basics.
Wie mache ich denn eine Potenzialanalyse vor Ort? Wie finde ich meine eigenen Stärken und Schwächen, vielleicht auch die der Konkurrenz raus? Wie funktioniert auch die Formalia, Unterschriften sammeln und so weiter? Was gibt es für Ideen im Wahlkampf? Es gibt halt keine Kampagne, die fertig ist, so auf die man zurückgreifen kann, sondern man muss genau für die Person, für die Kommune das Richtige finden.
Die Kreisverbände werden aktiv auf bevorstehende Bürgermeisterwahlen aufmerksam gemacht, damit möglichen Kandidierenden genug Zeit bleibt für die Vorbereitung. Und auch die grüne nahe Heinrich-Böll-Stiftung bietet immer mehr Seminare an, die auf kommunale Arbeit vorbereiten. Das hat auch Ina Schulz geholfen.
Davon habe ich total profitiert, weil das einfach nochmal die Rechtsgrundlagen aufgefrischt hat und da nochmal auch ein Netzwerk aufmacht.
Planung und die lange Vorbereitung ist alles. Das weiß sie auch aus ihrer bisherigen politischen Arbeit.
Frühzeitig sollte man sich darüber Gedanken machen, wie man so einen Wahlkampf plant. Ich glaube, ein Stück weit professionalisiert habe ich meinen Wahlkampf auch. Ich habe mir ein paar andere Wahlkämpfe angeschaut und habe überlegt, was kann ich davon mitnehmen, was ist für mich leistbar finanziell und auch persönlich.
Die dreifache Mutter finanziert ihren Wahlkampf komplett alleine. Kein Geld von den Grünen, betont sie. Bei Persönlichkeitswahlen müsse man unabhängig antreten und unabhängig von Parteipolitik, die Bürgerinnen, Wirtschaftsbetriebe oder die Landwirtschaft vor Ort vertreten. Betriebsbesuch auf dem Hof der Biogasanlage in Ostrach.
Ihre Frau hat nämlich bei der Vorstellung hat sie gesagt, bei uns waren sie noch nie oben.
Nein, da war ich ja noch nie.
Und deswegen bin ich jetzt da. Und
Eugen Bauer kommt aus seiner Scheune und führt die Kandidatin spontan über seinen Hof.
Kandidatin, Bürgermeisterkandidatin von Ostrach.
Und mich interessiert jetzt aber trotzdem auch noch mal, was machen Sie hier, wie viel bewirtschaften Sie und was ist Ihnen wichtig in der Zusammenarbeit mit der Kommune?
Für uns Landwirte ist wichtig, dass praktisch das Interesse für die Landwirtschaft, dass das da ist, verstehen Sie? Mhm. Auch wenn eine Gesetzgebung oder so ist oder eine Tierhaltung und so weiter.
Bei solchen Themen geht es bei ihm schnell um Bundespolitik, grüne Bundespolitik.
Das macht mich schon ein bisschen skeptisch, sehr, sehr skeptisch gerade, sehr.
Aber mache ich Sie auch skeptisch an der Stelle?
Ich hoffe, dass ihr ja wisst, das sieht man dann nachher.
Dass Ina Schulz auch bei den Grünen ist, auf dem Land in Baden-Württemberg, kann das auch von Nachteil sein.
Natürlich ist mir das auch schon angekreidet worden, aber ehrlich, da mache ich mir nichts draus. Das ist alles in Ordnung so. Jeder hat so seine politische Einstellung. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man da eine gewisse Offenheit auch hat.
Die bringe sie ja auch selbst mit. Und dazu rät auch die Grüne Landespartei, Lena Schwelling.
Weil das ist keine Parteienwahl. Es geht in Baden-Württemberg wirklich um die Person. Und das ist was, das für uns Grüne auch ein bisschen kulturell fremd ist.
Schwelling wünscht sich, dass mehr junge Grüne den klassischen Weg ins Rathaus einschlagen und auf die Verwaltungshochschulen gehen. Auch Schwelling hat gerade ihre eigene Kandidatur erklärt. Die 31-Jährige will Oberbürgermeisterin von Ulm werden und tritt gegen den Amtsinhaber von der CDU an. Aber erstmal wird der Rathausposten in Ostrach neu vergeben. Bis zum Wochenende will Ina Schulz noch weiter Wahlkampf machen. Auch wenn nicht jede Begegnung so ermutigend ist wie mit dieser Frau.
Ich hätte mich vielleicht noch als Bürgermeisterbewerberin, gell?
Wir haben sie schon gewählt.
Grüne Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind in Baden-Württemberg Mangelware. Die Partei will das ändern. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms berichtete. In Brandenburg wird neuerdings Reis angebaut, und zwar in der früheren Grafschaft Ruppin, der Heimat Theodor Fontanes, etwa eine Stunde mit dem Auto nördlich von Berlin. Risotto-Reis soll da im Herbst geerntet werden. Für die einen ein interessantes Experiment, andere hingegen sind ziemlich skeptisch. Warum? Das erzählt Ihnen jetzt unser Landeskorrespondent Christoph Richter.
Wiebke Fuchs genießt den Anblick der grünen, fingerlangen Halme der Reispflanzen, die aus dem Wasser ragen.
Schöner Blick, also ich finde es wirklich eine absolut tolle Sache und einfach auch so eine Alternative, die jetzt im Moment irgendwie auch dringend gebraucht wird, um dass wir nicht alles von der ganzen Welt hin und her kann, sondern solche Sachen auch wirklich mal hier versuchen.
Die 33-Jährige ist Landwirtschaftsmeisterin und Mitarbeiterin eines Brandenburger Agrarunternehmens, das den Versuch wagt, in einer alten Teichanlage im Norden Brandenburgs Reis anzubauen, im sogenannten Nassreisanbauverfahren.
Also wir wollen ja eigentlich zu Ende September ernten und gehen mal jetzt bei dem Areal, was wir jetzt hier haben, so irgendwo von 4-5 Tonnen aus.
68.000 Reissetzlinge, die vorher in der Schweiz aus Samen großgezogen wurden, wachsen auf einer Fläche von etwa einem Hektar. Die Fläche steht 3 Zentimeter tief, komplett unter Wasser. Das Ganze passiert in Linum. Das liegt auf einem schmalen Höhenzug, eingebettet in das Rhinluch. Ursprünglich ein Sumpf- und Niedermoorgebiet, eine Autostunde vom Berliner Zentrum entfernt. Hierher kam einst auch der Hohenzollernkönig Friedrich I. zur Birkhuhnjagd. Später wurde in der Region Torf abgebaut. Danach, Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden in den ausgetorften Flächen Teiche angelegt und mit der Karpfenzucht begonnen. Doch das rechnet sich nicht mehr. Kaum einer wolle noch den Fisch, erzählt Robert Jekel von der Naturfisch GmbH, weshalb man nun in einem der Teiche das Experiment Reisanbau wagt.
Kann funktionieren, aber man muss sich darauf einlassen und die Sache halt auch wirklich intensiv betreuen.
Heute gehört der Agrarbetrieb zum Schweizer Unternehmen Naturkonkret, das auch den Reisanbauversuch initiiert hat.
Ja, wir hatten 2020 schon mal den Anbau probiert, hatten da aber dann auch noch mit Startschwierigkeiten zwecks Unkraut und vernünftig Wasser hochstauen die Probleme gehabt. Und auch die klimatischen Bedingungen waren so ein bisschen zu kurz von der Zeitspanne. Also wir haben den Reis direkt ausgesät.
Das habe aber nichts gebracht. Diesmal habe man daher im Frühjahr mit einer Pflanzmaschine Reissetzlinge gepflanzt und hofft so auf einen Erfolg. Reisbauer Jekel gesteht, dass man viel Wasser für den Reisanbau benötige. Die Rede ist von 2.000 bis 5.000 Liter Wasser, die man für die Produktion von nur einem Kilo Reis brauche. Das Wasser sei aber da, sagt Jekel, und sieht daher kein Problem im Reisanbau.
Ja, die Struktur quasi der Teichlandschaften, die ist ja sowieso schon geschaffen. Und diese nutzen wir ja quasi bloß weiterhin gehend mit weniger Wasser, weil vorher, um Karpfen zu halten, waren die maximal angestaut. Und hier stauen wir jetzt ja auch bloß, was sind das denn, letztendlich 2 bis 3 Zentimeter Wasser hoch. Wir haben dahingehend ja jetzt nicht viel abgegriffen.
Für den Agrarökologen Ralf Bloch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung im brandenburgischen Eberswalde passt der Reisanbau überhaupt nicht nach Brandenburg. Der Wasserverbrauch sei für die wasserarme Region schlicht kontraproduktiv, meint Bloch. Brandenburg, ergänzt er, gehöre bundes- und europaweit zu den trockensten Regionen.
Und wir brauchen das Wasser zukünftig in der Kulturlandschaft, um beispielsweise Moore wieder zu vernässen, Fließgewässer in ihrer Form zu erhalten, Grundwasser zu schützen. Und auch um hochwertigere Kulturen anzubauen, wie zum Beispiel Biogemüse. Also das Wassermanagement ist ein ganz wichtiges gesamtgesellschaftliches Thema angesichts des Klimawandels und eben der entsprechenden Anpassungsstrategien, die wir entwickeln müssen. Deswegen wäre es doch eher ratsam, auf Kulturen zu setzen, die von vornherein einen geringeren Wasserbedarf haben als der Reis, wie zum Beispiel die Kichererbse.
Geflutete Reisfelder stehen zudem in der Kritik, da sie viel klimaschädliches Methan ausstoßen. Ähnlich skeptisch sieht es Sonoko Bellingrad-Kimura, Agronomin, Wissenschaftlerin am Brandenburger Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg. Vor ihr liegt ein dicker Wälzer, das japanische Standardwerk zum Reisanbau.
Shokuyo Sakemutsu.
Das ist das Standardwerk?
Standardwerk, was man so in der Schule lernt und in der Uni als Pflanzenbau-Textbuch so zur Hand hat.
Sonoko Bellingrad Kimura hat zum Reisanbau geforscht, auch zum Reisanbau in Japan, in Hokkaido. Das liegt etwa auf dem Breitengrad der Po-Ebene, ein Tiefland in Norditalien, benannt nach dem längsten Fluss des Landes. Auch dort wird Reis angebaut, aber weiter nördlich sei Reisanbau weltweit wenig marktfähig. Es sei schlicht zu kalt, vor allem im Herbst, wenn der Reis reift.
Das sind Kurztagspflanzen. Das heißt, die setzen die Blumen an, wenn die Tage kürzer werden. Das heißt, es würde etwa die Zeit gegen August sein, wo der Reis anfängt zu blühen. Das heißt, dann ist es dann Ende August, wo er dann blüht und danach muss er noch die Ähren füllen. Dann ist es eigentlich hier zu kalt.
Ein Versuch sei der Reisanbau im Norden Brandenburgs dennoch allemal wert, sagt noch Sonoko Bellingrad Kimura und lächelt. Aber von einer Marktfähigkeit könne keine Rede sein. In Linum, was die Brandenburger Reisbauern jetzt schon etwas großspurig als das nördlichste Reisanbaugebiet der Welt nennen, wird die Reissorte Loto angebaut. Ein Risotto-Reis, der bereits schon in der norditalienischen Po-Ebene, in der französischen Camargue und einigen Küstengebieten Spaniens geerntet werde. Jetzt soll auf der europäischen Reisanbaulandkarte das Ruppiner Land im Norden Brandenburgs mit erscheinen.
Die Flächen sind aber auch schon seit 2020 also bio umgestellt. Also wir haben hier vorher nichts weiter gemacht, haben ja auch nicht konventionell gearbeitet.
Begleitet werde der Reisanbauversuch nach eigenen Angaben durch das Schweizer Unternehmen Agroscope, ein Kompetenzzentrum und Netzwerk für landwirtschaftliche Forschung, wie es heißt. Mitarbeiterin Wiebke Fuchs und ihr Kollege Robert Jekel sind überzeugt, dass es mehr als ein Versuch ist. Sie glauben an ein nachhaltiges Geschäftsmodell.
In Brandenburg wird Reis angebaut. Ob das klappt, zeigt der Herbst. Christoph Richter berichtete. Am 22. Juni 1941, also heute vor 82 Jahren, begann das sogenannte Unternehmen Barbarossa, der Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion. Von Beginn an, als Vernichtungskrieg geplant, entrechteten, ermordeten und vertrieben deutsche Soldaten Millionen von Menschen, auch in der heutigen Ukraine. Einige der Überlebenden mussten im vergangenen Jahr dort erneut fliehen, diesmal vor russischen Soldaten und Raketen. Auch nach Deutschland, so wie Leonid Kamensky, der heute in einem Seniorenheim in Hannover lebt. Und dort hat ihn unser Landeskorrespondent Bastian Brandau besucht.
Моя мама по национальности
украинка. Leonid Kamensky sitzt in seinem beigen Sessel am Fenster. Er habe extra Medikamente genommen vor dem Interview. Die Aufregung, sagt Kamensky, dunkle Hose und hellblaues Hemd. Und beginnt zu erzählen. Zu Zeiten der frühen Sowjetunion lernt seine Mutter seinen Vater kennen. Sie Ukrainerin. Er Jude, was in der Sowjetunion als Nationalität galt. Der Vater ist Mitglied der Kommunistischen Partei.
Und als Mutter von ihrem Mann gesprochen hat, hat Großvater gesagt, er mag keine Parteimitglieder und er mag keine Juden. Deswegen durften meine Eltern nicht ins Haus meiner Großeltern ziehen.
Seine Eltern heiraten trotzdem. 1933 sei er dann auf die Welt gekommen. In einem kleinen Dorf auf dem Land. Sein Vater steigt in der Kommunistischen Partei auf, wird Abteilungsleiter eines Kreiskomitees.
Mein Vater ist gleich zu Beginn in den Krieg gegangen und im Herbst 1941 ist er gefallen, bei Saporischschja am Dnepr.
Mit seiner Mutter beginnt für Leonid Kamensky zu dieser Zeit die Flucht vor den Deutschen. In mehreren Etappen, mit dem Auto, auf Pferden, zu Fuß. Deutsche Tiefflieger greifen die Fliehenden an. Leonid Kamensky, ein Junge im Grundschulalter, sieht großes Leid, viele Tote.
Mir ist sehr stark in Erinnerung geblieben, wie wir an einer Senke vorbeigegangen sind. Und als wir reingeschaut haben, sind einige aus der Gruppe ohnmächtig geworden. Besonders in Erinnerung ist mir eine Frau geblieben, in einem blauen Kleid voller Blutflecken.
Als sie endlich im Dorf der Großeltern ankommen, liegen 600 Kilometer hinter ihnen. Einige Nachbarn lehnen das Kind eines jüdischen Vaters ab. Groß ist die Angst, an die Deutschen verraten zu werden. Es sind andere Nachbarn, die das Kind bei sich verstecken. Die Dokumente, die auf Leonids jüdische Herkunft verwiesen, hätten sie vergraben. Als seine Mutter beginnt, als Sekretärin bei den Besatzern zu arbeiten, habe er neue Papiere bekommen.
Wie haben sich die Deutschen verhalten? Unterschiedlich. In der Nähe gab es ein Lager für Batterien. Einige Jungen haben dort Batterien geklaut. Die Deutschen haben sie gefangen genommen und einen Galgen gebaut. Die Jungen waren 12, 14 Jahre alt und wurden gehängt.
Ins Haus der Großeltern werden deutsche Offiziere einquartiert. Ein Soldat habe sich einen Huhn besorgt und in ihrer Küche zubereitet.
Großmutter hatte die beste Tischdecke herausgeholt, den Tisch schön gedeckt. Der deutsche Soldat hat gegessen und die Knochen auf die Tischdecke gelegt. Meine Großmutter hat gesagt, so etwas macht man doch nicht.
Die Antwort des Soldaten hat Leonid Kamensky noch viele Jahrzehnte später im Ohr. Nach dem Krieg wird Leonid Kamensky Ingenieur, arbeitet für eine Werft in Mykolajew, dem Zentrum des sowjetischen Schiffbaus. Auf Jungfernfahrten der Schiffe, die er begleitet, sieht er viel von der Welt. Er heiratet, gründet eine eigene Familie. Nach dem Ende der Sowjetunion beginnt er, als Zeitzeuge seine Geschichte zu erzählen, die er für eine jüdische Organisation in der Ukraine auch aufgeschrieben hat. Als die Geschichte eines Juden, der überlebt hat, obwohl das mit der Identität immer auch kompliziert gewesen sei.
Für die Ukrainer bin ich Jude, für die Juden bin ich Ukrainer.
Er tritt in Kiew auf bei Veranstaltungen als Zeitzeuge, auch bei der Nichtregierungsorganisation Kontakte Kontakti. Dem 1990 in West-Berlin gegründeten Verein sei es nach Auflösung der Sowjetunion auch darum gegangen, Opfer des Deutschen Kriegs zu unterstützen, die keine offiziellen Zahlungen erhalten. Weil sie die Kriterien nicht erfüllen, erläutert Mitarbeiterin Ragnar Vogel. Dazu zählen Menschen wie Leonid Kaminski, die im Versteck überlebt haben und nicht etwa in einem Konzentrationslager. Viele der Überlebenden befinden sich in prekären Lebenssituationen und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe dies nochmal verschärft.
Der Moment, dass da jetzt eine besondere Unterstützung notwendig ist, hatte auch damit zu tun, dass die Unterstützungsstrukturen in der Ukraine teilweise zusammenbrachen, als der Krieg ausbrach, weil einfach die Mitarbeiter erstmal geflohen sind und plötzlich war niemand mehr im Büro oder solche Situationen.
Kontakte Kontakti ist Teil eines Hilfsnetzwerks für Überlebende der NS-Verfolgung, das sich im vergangenen Jahr gegründet hat. Das Ziel: den Überlebenden in der Ukraine angesichts des russischen Überfallkriegs zu helfen. Denjenigen, die wie die meisten bleiben wollen und auch denjenigen, die ihre Heimat wie Leonid Kaminski ein weiteres Mal verlassen müssen.
Ich habe mich entschieden zu fliehen, als ich den Bericht eines russischen Journalisten gelesen habe. Darin hieß es, aus Mykolajew machen wir dasselbe wie aus Mariupol.
Bei der Eroberung von Mariupol im Frühjahr 2022 hatten russische Truppen weite Teile der Stadt zerstört. Leonid Kaminski flieht nach Deutschland, wo seine Enkelsöhne seit vielen Jahren leben. Und inzwischen auch sein Sohn. Dankbar sei er, sagt Leonid Kaminski und zeigt auf sein kleines Appartement in einem Wohnheim im Südosten Hannovers.
Wenn ich jetzt zurück nach Mykolajew fahren würde, wäre ich nicht mobil. Meine Wohnung ist im dritten Stock, ohne Aufzug. Hier habe ich einen Aufzug, kann mit dem Rollator spazieren gehen.
Leonid Kaminski nimmt sein Smartphone in die Hand, spielt ein Musikstück aus seiner Heimat. Während des Gesprächs standen ihm immer wieder Tränen in den Augen, musste er Pausen machen, aber er hat auch viel gelacht.
Ich habe großen Respekt vor Deutschland, weil sie viele Geflüchtete aufgenommen haben. Das ist ja auch eine Belastung. Es gibt so viel Hilfe für Bedürftige, aber ich möchte trotzdem nach Hause. Aber ich denke trotzdem, dass ich Glück habe. Hier habe ich alles, was ich brauche. So kann es im Leben sein.
Leonid Kaminski, er hat Bastian Brandau seine Geschichte erzählt. Vor der Entscheidung, die viele Ukrainerinnen und Ukrainer im vergangenen Jahr treffen musste, möchte man selbst nie stehen, nämlich das eigene Leben, die Familie, die Arbeit von einem Tag auf den anderen zurückzulassen und Schutz in einem anderen Land, in Deutschland, zu suchen. Doch obwohl der Krieg noch lange nicht vorbei ist, sind mittlerweile Tausende wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Anastasia Gorokova hat einige von ihnen in Berlin getroffen.
An einem Samstag Mitte Mai treffe ich meine Freundin Katja aus Odessa in einem Café in Berlin-Kreuzberg. Katja hat letztes Jahr bei mir gewohnt, weil sie vor russischen Bomben fliehen musste. Vor 4 Monaten aber ist sie wieder zurückgekehrt, lebt jetzt zu Hause in der Ukraine, in einer WG in Kiew. Trotz der tagtäglichen Drohnenangriffe und des permanenten Beschusses wirkt sie so glücklich wie nie zuvor.
Es ist eben ein kolossaler Unterschied, ob du freiwillig weggegangen bist oder gezwungen wurdest. Nach Kiew zurückzugehen war meine Entscheidung, die ich aus freiem Willen getroffen habe. Ich trage dafür die Verantwortung. Und wenn ich Lust habe, dann fahre ich eben mal für eine Woche nach Berlin und besuche meine Freunde. Und auch das ist meine eigenständige Entscheidung.
Wenn Katja an ihre Zeit als Geflüchtete hier in Berlin zurückdenkt, wird die 35-jährige Fotografin mürrisch. Das Leben hier war gezeichnet von ständiger Angst um die Familie daheim, von pausenlosem Lesen der Nachrichten und von dem Gefühl, sie ist hier fehl am Platz. Doch der Mai war ziemlich schlaflos für Katja. Bevor sie zu mir nach Berlin fährt, nimmt sie in Kiew den Luftalarm auf, während sie nachts, wie es die Sicherheitsvorschriften vorschreiben, in einem Raum ohne Außenwände und Fenster hockt. In ihrem Fall im Badezimmer.
Nach so einer Nacht, wenn du dich morgens dann aus dem Bett quälst, dich anziehst und dann völlig fertig im Taxi zur Arbeit fährst, da ist dann der Taxifahrer, der gähnt. Und ihr wisst beide, warum. Dann kommst du bei der Arbeit an und da steht deine Kollegin in der Küche und rührt verschlafen in einer großen Tasse Kaffee und gähnt auch. Und alle anderen sitzen und starren ohne zu blinzeln auf den Monitor. Diese gemeinsame Erfahrung nimmt einem das Gefühl der Einsamkeit. Und hier in Berlin habe ich mich genau deswegen sehr einsam gefühlt.
Trotzdem gibt Katja zu, hat sie erst jetzt in ihrem Kurzurlaub in Berlin gemerkt, wie schön es ist, sich in Sicherheit zu fühlen. Ein Gefühl, das sie zuvor als Geflüchtete eigentlich nicht wirklich geschätzt hätte. Sie überlegt kurz, ob sie in Zukunft nicht einfach pendeln könnte, sowohl in Kiew als auch in Berlin arbeiten. Aber so ganz aus der Ukraine zu verschwinden, das kommt für sie trotz allem nicht in Frage.
Was ich auf keinen Fall will, ist einen Bruch zwischen mir und meinem Volk zu erleben. Ich will nicht irgendwann in die Ukraine kommen und merken, dass ich Land und Leute gar nicht mehr kenne, weil ich eigentlich gar nicht nachvollziehen kann, was sie da erlebt haben. Ich bin bereit, mich selbst einem Risiko auszusetzen, damit das eben nicht passiert.
Laut einer offiziellen ukrainischen Statistik vom März 2023 plant die Hälfte aller geflüchteten UkrainerInnen aus der EU wieder nach Hause zurückzukehren. Für viele kommt das aber erst in Frage, wenn der Krieg vollständig vorbei ist. Dennoch sind bisher etwa 5 Millionen Geflüchtete in die Ukraine zurückgekehrt, so wie Katja. Auch Andriy Ilyin, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Ukrainische Orthodoxe Kirchengemeinde und Küster beim ukrainischen Gottesdienst der Nathanaelkirche in Berlin-Friedenau, kennt einige Rückkehrer. Wir stehen am Kircheneingang, der Gottesdienst ist gerade zu Ende, die seit Beginn des großflächigen Krieges stark angewachsene ukrainische Gemeinde strömt raus in die Sonne. Andriy in knallgelber Kutte schüttelt Hände. Ich frage ihn, welche Menschen seiner Meinung nach hauptsächlich zurückgehen.
Frauen mit Kindern, Frauen ohne Kinder, ältere Leute auch. Die haben hier keine Freunde, keine Verwandten. Das, was ich sehe, sind sehr unterschiedliche Personengruppen im Alter von bis. Das heißt, es hängt wirklich sehr viel vor allem von persönlichen Verhältnissen.
Ein wichtiger persönlicher Grund sind oft die Ehemänner, die noch dort sind. Für viele sei die Liebe und Familie zu Hause eine große Motivation, eben nicht hier zu bleiben. Die große Welle der RückkehrerInnen sei aber vor allem letztes Jahr gewesen.
am Anfang, als die Leute die deutsche Bürokratie begegnet haben, haben das nicht ausgehalten. Die konnten keine Wohnung finden, die kriegten keine Unterstützung vom Staat. Die Sozialhilfe wurde nicht ausgezahlt, weil da fällt ein Papierchen und da fällt noch ein Papierchen. Und sehr viele sind tatsächlich zurückgegangen. Obwohl es auch in der Ukraine gefährlich war, war es für die ruhiger drüben als hier mit dem bürokratischen Stress in Deutschland.
Auch die Synchronübersetzerin und Germanistin Anna aus Kharkiv hat diese Erfahrung gemacht. Trotz fabelhafter Deutschkenntnisse fand auch sie es schwierig, die deutsche Bürokratie zu begreifen und alle Anträge korrekt zu stellen. Sie bekommt keine Sozialhilfeleistung, arbeitet von Beginn an als Freiberuflerin. Ich treffe die rothaarige 37-jährige Ukrainerin in einem Café am Alexanderplatz, gleich am nächsten Tag nach ihrer Rückkehr aus ihrer Heimatstadt. Sie ist euphorisch, als sie von ihrer Reise erzählt.
Ja, wie war es? Also, ja, ich lächle und das kann man vielleicht in meiner Stimme auch hören. Das war super.
Ein Jahr und einen Monat ist sie nicht mehr in der Ukraine gewesen. Sie gibt zu, dass sie große Zweifel hatte. Ist das nicht viel zu gefährlich? Aber ihr Heimweh ist so groß gewesen, dass sie es wagte und im Mai fast einen ganzen Monat blieb. Und obwohl in der Zeit in Kharkiv in unmittelbarer Nähe wieder Raketen flogen, es Luftalarm gab und sie tatsächlich auch ein paar Mal in Panik geriet, hat sich in ihr der Wunsch verfestigt, ganz zurückzukehren. Ein paar Tage später meldet sich Katja bei mir. Meine Freundin ist wieder zurück in Kiew. Diese Nacht war die absolute Hölle, schreibt sie. Man hat etwas direkt über unserem Haus abgeschossen, die Wände haben gezittert. Und vielleicht ist Sicherheit doch wichtiger, als ich dachte. Vielleicht komme ich doch zurück nach Berlin. Vorerst.
Überleben in unsicheren Zeiten. Anastasia Gorokova über die Frage, warum ukrainische Geflüchtete wieder nach Hause wollen. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Susanne Alt, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.